Sonnenaufgang über dem rumänischen Donaudelta. Die Wasseroberfläche schimmert kurz rötlich, dann grünlich bis blau. Unzählige Vögel zwitschern. Der Fischer Eugen Giku ist wie jeden Tag um 4 Uhr aufgestanden. Jetzt prüft er in einem ruhigen Seitenarm der Donau, was ihm ins Netz gegangen ist.
Heute ist ein guter Tag. Im Vergleich zu anderen Tagen ist es ein richtiger Glückstag.
Mit einer langen Stange stößt Eugen Giku sein Fischerboot vom Grund ab. Langsam bewegt er sich am Ufer entlang, von Netz zu Netz. Seine Reusen sind das ganze Jahr über an den gleichen Stellen unter der Wasseroberfläche verankert. Jeden Morgen zieht er die Netze heraus. Manche sind leer, aus manchen lässt er den zappelnden Fang in den Bootsrumpf plumpsen.
Sturm, Krab.
Wels, Karpfen, Karausche, das ist der Fang heute. Und Hecht.
Viel Geld bringt der Fang nicht ein. Für ein Kilo Wels bekommt Eugen Giku 10 Lei, umgerechnet 2,50 Euro. Ein Kilo Karpfen bringt umgerechnet 2 Euro, die Karauschen pro Kilo nur 50 Cent. Dabei geht ihm immer weniger ins Netz.
Es ist schlechter geworden. Es fahren zu viele Motorboote durchs Delta. Sie stören die Fische und machen uns traditionellen Fischern das Leben schwer. Es gibt auch die anderen, die nicht autorisiert sind, die illegal fischen, mit Strom. Stromschlägen aus Autobatterien. Und es gibt die Mafia, die Störmafia, die aus der Hauptstadt, aus Bukarest kommt.
Der Störfang war einst das lukrativste Geschäft im Donaudelta. Seit fast 10 Jahren gilt ein Fangverbot, weil der Bestand der Störe als gefährdet gilt. Doch gefragt sind Störe, vor allem der Kaviar, die wertvollen Eier der Störweibchen, nach wie vor. Vor allem in Feinschmecker-Lokalen in der Hauptstadt Bukarest. Es werden horrende Schwarzmarktpreise gezahlt, deshalb werden weiter illegal Störe gefangen.
Der Kaviar bringt 500 Euro pro Kilo. Auch 600, 700 Euro und mehr werden gezahlt, je nach Störart.
Eugen Giku sagt, er beteilige sich nicht am illegalen Störfang. Wie hat sich das Leben insgesamt verändert hier in den letzten Jahrzehnten?
Es hat sich nicht sehr zum Positiven entwickelt. Früher gab es viel mehr Arbeit hier im Delta, in den Fischfabriken zum Beispiel. Die wurden geschlossen. Okay, es gibt Tourismus und es ist gut, dass die Touristen kommen. Aber für uns, für die normalen Leute, ist das Leben viel teurer geworden. Der Sprit für die Boote kostet mehr und Lebensmittel sind doppelt so teuer wie vor ein paar Jahren.
Und die rumänische Regierung, tut sie etwas für die Menschen im Delta?
Die Regierung tut nichts für die Menschen hier, nichts. Nur Steuern, Steuern, Steuern.
Die Morgensonne steht jetzt höher und wärmt bereits spürbar. Das Schilf am Ufer wiegt sanft im Wind. In der Ferne fliegt ein Pelikan auf.
Ich weiß nicht, ob die nächste Generation noch vom Fischen leben kann. Vielleicht gibt es dann nicht mehr genug Fische. Die Pelikane fressen 20 Kilo Fisch pro Tag. Jeder Pelikan heute 20 Kilo und morgen wieder. Sie haben einen ziemlich starken Magen.
Eugen Giku schimpft noch weiter auf die Pelikane, die im Donaudelta unter Schutz stehen. Dann wirft er den kleinen Außenbordmotor an und fährt der immer höher steigenden Sonne entgegen. So reich das Donaudelta an Naturschätzen ist, so arm sind die meisten Bewohner. Rund 15.000 Menschen leben über das Delta verteilt, deutlich weniger als zu Zeiten des Kommunismus. Es gibt kaum Straßen, vor allem Wasserwege. Boote sind hier das normale Transportmittel.
Our goal is to bring back nature to the original state.
Christian Mititello Raigliano ist Umweltschützer. Er kommt aus Tulcza, dem Tor zum Delta, der letzten großen Stadt, bevor sich die Donau verzweigt und schließlich ins Schwarze Meer mündet. Hinter Tulcza teilt sich die Donau in drei Arme. Den Sulina-Kanal als Hauptarm, den auch Hochseeschiffe nutzen können, den nördlichen Kilja-Arm, der die Grenze zur Ukraine bildet, und den südlichen Arm von Svento-George. Dazwischen liegen unzählige Seitenarme, Lagunen, Seen, Schilfgebiete. Christian Mititello arbeitet für den WWF, den Worldwide Fund for Nature, und ist auf einer seiner regelmäßigen Bootsfahrten durch das Delta.
It's a unique area and what's the most important about it? It's the richness of biodiversity.
Es ist eine einmalige Gegend. Das Wichtigste dabei ist der Artenreichtum. Nach den Galapagos-Inseln und dem australischen Great Barrier Reef ist das Donaudelta das Gebiet mit den meisten Tier- und Pflanzenarten weltweit. In Europa ist es das artenreichste Gebiet überhaupt. Es gibt mehr als 30 verschiedene Ökosysteme im Delta, von Küstenregionen bis zu den Schilfgebieten im Landesinneren. Dazwischen liegen zum Beispiel Sanddünen, wieder ein anderes Ökosystem.
Die Umweltschutzorganisation WWF finanziert über Mitgliedsbeiträge und Spendengelder zahlreiche Renaturierungsprojekte im Delta. Vor der Wende von 1989 ließ der frühere Diktator Nicolae Ceausescu große Flächen im Delta trockenlegen, um Ackerland zu gewinnen, ein empfindlicher Eingriff in die Tier- und Pflanzenwelt. Jetzt wird versucht, viele Gebiete neu zu fluten, um das natürliche Gleichgewicht wiederherzustellen.
Wir haben hier auch die größten Schilfgebiete, zumindest in Europa, wenn nicht weltweit. Das Schilf mischt sich in vielen Teilen des Deltas mit Riedgräsern. Schilfrohr und Riedgras sind wie ein schwimmender Teppich, ein ganz eigener, fruchtbarer Grund, ohne wirkliche Bodenberührung. Farne, verschiedenste Gräser wachsen hier, weiße und gelbe Seerosen, unzählige Blumen, alles in allem rund 3000 Pflanzenarten. 5000 Arten gibt es insgesamt im Delta, wenn man Vögel und andere Tiere einrechnet. Wir haben schon Pelikane gesehen, Kormorane, Silberreiher, verschiedene andere Reiher. Und gerade fliegt vor unserem Boot ein Eisvogel. Und es leben viele kleinere Vogelarten in den Schilfbetten, die man kaum sehen, aber hören kann.
Auch der WWF-Mitarbeiter ist auf sein Motorboot angewiesen, um sich im Donaudelta zu bewegen. Das Delta erstreckt sich über mehr als 5000 Quadratkilometer, ist damit doppelt so groß wie das Saarland. Auf den Hauptkanälen gibt es Linienschiffe, doch wer das Geld dazu hat, fährt mit dem eigenen Boot. Größtes Problem, sagt Christian Mititello, sind rumänische Tagestouristen in Motorbooten, die mit Vollgas durch Seitenkanäle fahren, Tiere aufschrecken, häufig wild campen und ihren Müll liegen lassen.
We at WWF Romania, we are hoping to encourage and to develop the so-called slow tourism.
Wir vom WWF Rumänien hoffen, den sogenannten sanften Tourismus oder zumindest ökologisch ausgerichteten Tourismus zu etablieren. Im Zentrum steht das Beobachten von Tieren, etwa von Vögeln oder von Wildpferden. Unser Ziel ist, dass die Leute 3-4 Tage oder länger im Delta bleiben, die Natur genießen, Geld für Übernachtung, Essen und Ausflugsfahrten ausgeben, dass der lokalen Bevölkerung zugutekommt, damit ihr Lebensstandard verbessert wird. Vom sanften Tourismus profitieren alle. Die Natur wird erhalten, die Leute zerstören nichts, sie fotografieren und hinterlassen nur Fußabdrücke, wie wir sagen.
Christian Mititello ist auf dem Weg in das Dorf Letja, zu einem guten Bekannten, der Fischer und Landwirt ist und seit kurzem auch Pferdewagenfahrten für Touristen anbietet. Letja liegt idyllisch an einem ruhigen Seitenarm der Donau. Die Familie Kanareika wohnt nicht weit von der Anlegestelle. Vater Kostel gehört zur ukrainischen Bevölkerungsminderheit in Rumänien. Seine Frau Motja ist russische Lipowanerin. Die drei Kinder sind 7, 3 und 1 Jahr alt. Vater Costel ist 35, doch er sieht älter aus. Das Leben ist hart hier. Die Temperaturen können im Sommer bis 35, 40 Grad steigen, im Winter bis minus 25, 30 Grad sinken. Im Sommer plagen Schwärme von Mücken die Bewohner. Im Winter ist das Dorf durch Schnee und Eis oft wochenlang von der Außenwelt abgeschnitten.
Ich bin einer von 9 oder 10 Fischern, die hier übrig geblieben sind, von 1,20. Ansonsten habe ich 5 Kühe. Und im Sommer führen wir 2, 3 Monate Touristen durch den alten Eichenwald in der Nähe. So kommen wir hier gerade über die Runden. Der Wald ist sehr wichtig für uns. Es ist der nördlichste subtropische Wald Europas. Er ist eine Attraktion.
Lettja hat rund 300 Einwohner. Die Gehöfte, einfache Holzhäuser stehen auf Sand. Als Straßen gibt es nur sandige Feldwege. Die Bewohner nutzen vor allem Pferdewagen. Auch das Gemüse in den Gärten wächst auf Sandboden. Das Haus der Familie Kanarejka sticht deutlich heraus. Alles ist renoviert, frisch in leuchtendem Blau gestrichen.
Ich setze auf Tourismus und versuche damit ein bisschen was zu verdienen. Einige hier im Dorf bieten Touristen auch Mittagessen an. Ich und ein paar andere haben unsere Pferdekarren für Touristen umgebaut. Aber wir fürchten, dass wir den alten Eichenwald, die größte Attraktion in der Gegend, nicht mehr betreten dürfen. Dann wird es endgültig bergab gehen mit dem Lebensstandard hier. Schon jetzt stehen 75% der Häuser leer. Die Bevölkerung ist völlig überaltet. Wenn sie uns jetzt noch den Wald sperren sollten, wird es richtig schwer. Was können wir schon Böses anrichten, wenn wir dort mit Touristen Rundfahrten machen?
Auf Costels Pferdewagen geht es durch den nahegelegenen Eichenwald. Auch Weiden und Pappeln wachsen auf dem Sandboden. Die uralten Bäume sind von Lianen und Kriechpflanzen überwuchert. Zwischen den Bäumen wächst saftiges grünes Gras. Es sieht verwunschen aus. Man fühlt sich zurückversetzt in eine andere Zeit. Es gibt Schildkröten hier, auch Vipern und andere Reptilien. Der Wald und ein Teil des umliegenden Dünengebiets sind seit einigen Jahren abgezäunt. Aus Naturschutzgründen begrenzen die Behörden auch für die Einheimischen den Zugang.
Es gibt noch Wildpferde in dieser Gegend. 700 bis 800 leben innerhalb des umzäunten Gebiets. Früher waren es deutlich mehr. Und sie waren eine Gefahr, weil sie die jungen Pflanzentriebe fressen. Weil es nicht mehr so viele gibt, sind sie inzwischen eigentlich kein Problem mehr.
Noch gibt es in Lettja keine Übernachtungsmöglichkeit für Touristen. Aber die Familie Kanarejka überlegt, demnächst auch das anzubieten, damit die bescheidenen Einnahmen aus dem Tourismus etwas wachsen. Doch noch gibt es nicht einmal fließendes Wasser im Dorf, ein Plumpsklo in einem Holzverschlag, ein Brunnen, aus dem sämtliches Wasser geschöpft wird. Das sind hier die Lebensbedingungen.
Seit der Wende, seit 25 Jahren, versprechen sie uns fließendes Wasser und wiederholen dieses Versprechen jedes Jahr. Auch zurzeit hoffen wir wieder darauf, dass sie uns ein Trinkwasser- und Kanalisationssystem bauen. Wenn das geschieht, geht es vielleicht etwas aufwärts. Wenn nicht, werden noch mehr Bewohner abwandern und es wird am Ende vielleicht niemand mehr übrig bleiben.
Was erhofft sich Costel Kanarejka für seine Kinder? Dass sie den kleinen Hof und das bescheidene Tourismusgeschäft fortführen?
Nein, ich hoffe, dass sie weggehen können, dass wir sie woanders zur Schule schicken können, dass sie mehr Chancen haben. Wir haben vergeblich gewartet, dass es hier aufwärts geht. Früher gab es Schulen, die landwirtschaftliche Genossenschaft, Schilfernte, Fischzucht. All das ist vor die Hunde gegangen nach der Wende.
Die neueste Gefahr für Tiere und Pflanzen in der Gegend sind Schakale, sagt Costel. Sie vermehren sich schnell und jagen alles, was sich bewegt.
Sie sind gefährlich für Jungtiere, fressen junge Wildschweine, Rehjunge, fallen selbst junge Pferde an. Und sie vermehren sich. Es könnte sein, dass sie hier die Herren des Waldes werden.
In Krishan, der nächstgelegenen größeren Ortschaft mit Übernachtungsmöglichkeit, sind die Schakale am Abend in der Entfernung zu hören. Christian Mititello vom WWF seufzt, wenn er über die wirtschaftliche Zukunft im Donaudelta nachdenkt.
Well, we have electricity, but we don't have running water in all the villages.
Wir haben zwar Strom in den meisten Ortschaften, aber oft kein fließendes Wasser, keine Müllentsorgung, kein Abwassersystem. Weil diese Infrastruktur fehlt, kommen die meisten Dörfer hier nicht voran, was touristische Angebote betrifft.
Aber es liegt nicht nur an den lokalen Behörden und der Regierung in Bukarest, dass der Tourismus nicht vorankommt, sondern auch an den Einheimischen selbst, sagt Mititelu.
Eine Sache ist die Mentalität der Leute hier. Sie reagieren bestenfalls, sie agieren nicht. Erst wenn Besucher kommen, überlegen sie, Übernachtungsmöglichkeiten zu schaffen, nicht umgekehrt. Wir versuchen sie zu mehr Vorausplanung zu bewegen, wenigstens ansatzweise Fremdsprachen zu lernen. Bis jetzt zögern viele potenzielle Besucher, weil sie nicht wissen, ob sie hier angemessen übernachten können. Den Interessierten von außen fehlt sozusagen der Mut, einfach zu kommen. Und den Leuten hier fehlt das Know-how, die Mentalität, sich auf Touristen einzustellen.
Virginia Moisa betreibt mit ihrem Sohn Florin eine kleine Pension in Krishan. Die Zimmer sind sauber, auch fließendes Wasser gibt es und der Fisch zum Abendessen schmeckt hervorragend. Selbst gefangen, ergänzt durch frisches Gemüse und Salat.
Ja, es kommen Touristen. Es könnte zwar besser sein, aber es geht. Wir sind ein kleiner Familienbetrieb. Wir machen es für Verwandte, aber auch für Touristen. Seit 5-6 Jahren bieten wir Übernachtungen mit Abendessen und Frühstück an. Nicht nur Rumänen kommen, auch Ausländer aus Kanada, aus der Schweiz, aus Österreich, auch aus Deutschland. Wir organisieren Ausflüge, fahren sie durchs Donaudelta spazieren, in die verschiedenen Ortschaften, auch ans Meer zum Angeln.
Auch die Leute in Krishan, mitten im Delta, am Hauptarm der Donau gelegen, kämpfen mit der Abwanderung. Die Bevölkerungszahl in der langgestreckten Ortschaft am Donauufer schrumpft.
Es sind viele weggegangen, vor allem junge Leute. Nur die Älteren bleiben zurück. Es gibt viele über 70-Jährige, sogar 100-Jährige. Die meisten versorgen sich mit Hilfe der Familie und der Gemeinschaft selbst, arbeiten noch ein bisschen im Garten, wenn sie können. So kommen sie über die Runden.
Virginias Sohn Florin ist geblieben. Das Leben sei okay hier. Man gewöhne sich daran, sagt er, das Haus und die Gästezimmer in Schuss halten, für frischen Fisch sorgen, sich um den Garten kümmern. Das ist der Tagesablauf. Und gleich hinter dem Haus beginnt die freie Natur.
Ich bin hier geboren, meine Eltern haben hier gelebt, ich habe hier geheiratet. Wie mein Sohn Florin sagt, es ist frische Luft hier, es ist schön. Warum sollte ich anderswo hingehen?
Von Krishan ist es noch eine gute halbe Stunde mit dem Motorboot nach Sulina. Auf den letzten Kilometern, bevor die Donau ins Schwarze Meer mündet, taucht rechts der neue Leuchtturm von Sulina auf, gleichzeitig der östlichste Grenzposten der Europäischen Union. Gerade hat ein Polizeiboot mit rumänischen Polizisten und ukrainischen Soldaten den Leuchtturm passiert, auf gemeinsamer Patrouillenfahrt. 243 Stufen führen im Leuchtturm nach oben. Auf der Aussichtsplattform zeigt Katalin Stamat nach Norden in Richtung Ukraine. Stamat hat seine Ausbildung bei der rumänischen Marine gemacht. Jetzt ist er einer von 200 Grenzpolizisten im Donaudelta. Er deutet auf eine Insel, auf der Schwärme von Kormoranen und Seemöwen zu erkennen sind.
Von hier bis zur Ukraine sind es 3 Kilometer. Die Hälfte dieser Insel gehört uns, die andere den Ukrainern.
Stamat betont, dass der Konflikt mit Russland zwar auch Rumänien immer mehr Sorgen macht, auf das Verhältnis zwischen Rumänien und der Ukraine aber auch positive Auswirkungen hat.
In der Vergangenheit gab es einige Probleme zwischen Rumänien und der Ukraine, aber jetzt ist die Zusammenarbeit gut. Wahrscheinlich merken Sie jetzt vor allem im Westen der Ukraine, dass es gut ist, wenn Sie ein engeres Verhältnis zu uns haben. Einmal im Monat treffen wir uns jetzt und führen gemeinsame Grenzpatrouillen durch, abwechselnd mit einem unserer oder ihrer Schiffe.
Dass die Ukrainer nun kooperativer sind, hilft der rumänischen Grenzpolizei bei einer ganzen Reihe von Aufgaben. Auch beim Abfangen von Booten mit Flüchtlingen, etwa aus Syrien.
Our job is to rescue them.
Unsere Aufgabe ist dann, die Flüchtlinge von hoher See zu retten und nach Tulcea zu bringen. Dort werden sie von Hilfsorganisationen und dem Innenministerium in Empfang genommen.
Die Zukunft hier, sagt auch Grenzpolizist Katalin Stamat, liegt im Tourismus. Das Potenzial ist da, meint er, für das Birdwatching, das Beobachten der Vögel etwa. Und lange Sandstrände gibt es auch.
Only tourism.
Nur der Tourismus bietet den Menschen hier eine Zukunft. Auf die Fischereierträge können sie sich nicht mehr verlassen. Die Fabriken aus der Ceausescu-Zeit sind auch geschlossen. Es gibt nur den Tourismus, sonst nichts.
Only tourism and that's it.
Von Sulina nach Sfânta George, St. Georg, ist eine lange, anstrengende Strandwanderung möglich. Oder, noch reizvoller, eine Bootsfahrt durch die verzweigten kleinen Donau-Seitenarme durch fast unberührte Natur. Man kann sich allerdings leicht verirren. Karten gibt es kaum und wenn, sind sie oft fehlerhaft. Die schwimmenden Schilfbetten, sagt Umweltschützer Christian Mititello, verändern die Landschaft ständig. Wo gestern noch eine Durchfahrt war, kann heute schon dichtes Schilf sein. Ein Paradies für Kanutouren, am besten mit einheimischem Führer. Am Strand von Sfânta George, mit weitem Blick auf das Schwarze Meer, wenn bei jedem Schritt die Muscheln unter den Schuhen knirschen, hat man wirklich das Gefühl, am äußersten Ende Europas zu sein. Kein Mensch weit und breit, nur eine Herde wilder Kühe kauert am Strand. Fast 2900 Kilometer hat das Wasser der Donau von der Quelle im Schwarzwald bis zur Mündung hier ins Schwarze Meer zurückgelegt. Christian Mititello startet sein Boot, um sich von der Küste wieder auf den Rückweg in die Stadt Tulcea zu machen.
Wenn man bedenkt, dass die Donau ganz Europa durchquert, wenn man bedenkt, dass schon in den 1850er Jahren in der Donaukommission damalige Staaten wie Württemberg, Bayern, Österreich, das Osmanische Reich und Rumänien verbunden waren, dann wird klar, die Donau hat Europa schon immer vereint. Die Donau ist tatsächlich ein Symbol Europas.
Genauso symbolisiert das Donaudelta die Probleme Rumäniens. Ein Teil Europas, aber eben ein besonders armer Teil. Und anfällig für korrupte Strukturen.
Natürlich haben viele Leute, auch Behörden auf verschiedenen Ebenen, ihr eigenes Interesse am Donaudelta. Allein für die Permits, die Berechtigungsscheine für das Fischen, das Bootfahren, touristische Angebote und so weiter, sind insgesamt 7 verschiedene Behörden zuständig. Das ist ein großes Problem.
Doch das Donaudelta bietet genug Gelegenheit, alle Probleme zwischendrin zu vergessen. Und am Ende, hofft Christian Mititello, werden auch die Einheimischen hier vom Reichtum der Natur profitieren.
Ich glaube, die meisten Menschen hier verstehen langsam, in welche Richtung es gehen muss. Bewahrung der Natur, sanfte Nutzung der Ressourcen, des Tier- und Pflanzenreichtums. Das ist die Zukunft. Und ich bin eigentlich optimistisch, dass das irgendwann alle Beteiligten genauso sehen.
I think it's the future and everybody will agree at some point.